vom Handelsagenten zum Vendor zum schlussendlich Seller auf dem Amazon Marketplace. Das ist die Geschichte von unserem heutigen Gast bei UnternehmerInnen der Zukunft, Guido Augustiniak.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Also das Produkt selber war damals schon genauso D2C-fähig, wie es das heute ist, aber ich bin diesen Weg nicht gegangen. Ich habe tatsächlich ganz ausschließlich den Fachhandel betreut. Ich habe hinterher mit einigen meiner Kunden direkte Gespräche geführt und habe gesagt, so und so sieht's aus, wir würden jetzt mit Amazon starten. Ist das okay? Kommt ihr damit klar? Welche Bedenken habt ihr dagegen? Und dann kam ausschließlich eigentlich die Rückmeldung, ja mach doch, die anderen machen das auch alle.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Guido, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Moin Jan, ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein kann.
Ja, erzähl mir mal, was macht ein Handelsagent?
Was macht ein Handelsagent? Ein Handelsagent ist im Grunde genommen jemand, der die Schnittstelle von dem Hersteller einer Marke zum Fachhandel bildet. Das heißt, eine Marke möchte ganz gerne ihre Produkte in einen bestimmten Markt reinverkaufen und auf dem Markt tätig sein. Und da gibt es dann eben Agenten oder Handelsvertreter, wie man sie halt auch nennt, die dann das Bindeglied zum Fachhandel darstellen. Das heißt, die Marke dann im Fachhandel positionieren, strategisch natürlich schauen, dass sie die Marke gut positioniert bekommen und je nach Einsatzbereich oder je nach Zielgruppe der Marke dann entsprechend den Fachhandel sensibilisiert für die Marke und die Marke dort eben reinverkauft.
Okay, verstanden. Warum frage ich das? Weil das ja eigentlich deine berufliche Herkunft ist. Du hast als Handelsagent gearbeitet in einem Segment, das mir jetzt auch relativ nahe ist, wo wir hier auch schon einige Gäste im Podcast hatten. Nämlich so, wenn es um das ganze Thema Outdoor-Bekleidung und Equipment geht, richtig?
Ja, ganz genau. Also ich bin tatsächlich wirklich so ein Ur-Outdoorer, wenn man mal so möchte. Ich habe meine Ausbildung damals im Outdoor-Einzelhandel gemacht und habe mich dann aber eben weiter verändert. Und 1998 habe ich dann begonnen, für ein weltweit tätiges amerikanisches Outdoor-Unternehmen die Europazentrale aufzubauen. Das heißt, wir haben dort dann die Niederlassung gegründet. Ich bin der Leiter der Europazentrale gewesen. Wir hatten damals halt auch alles, was diese Marke braucht. Das heißt, das Lager, den Customer Service, den Innendienst bei uns in den Büroräumen. Und das habe ich 20 Jahre lang gemacht, ja, genau. Und so bin ich halt in diesen Outdoor-Markt dann von Großhandelsseite auch noch reingerutscht.
Und das war eine Zeit, da war D2C, also Direct-to-Consumer-Geschäft, noch nicht so relevant, wie es heute ist. Also es war dann ja vor allen Dingen wahrscheinlich ganz klassischer stationärer Handel, der für euch relevant war.
Ja, ganz genau. Also den D2C-Bereich, den Begriff gab es damals noch überhaupt nicht. Das Internet ist ja damals noch in den Startlöchern gewesen. Online-Handel war damals auch noch eine ganz kleine Geschichte. Und eigentlich war es damals auch noch so, dass man ganz klar gesagt hat, der Fachhandel übernimmt den Vertrieb zum Endverbraucher und die Marke geht eigentlich nur den Weg von der Marke zum Fachhandel hin. Dass die Marken dann jetzt mittlerweile alle auch direkt zum Endverbraucher gehen, das war damals noch überhaupt kein Thema. Das hat man überhaupt nicht gemacht.
Ja, also mir ist das neulich nochmal so sehr bewusst geworden, dieser Wandel. Eine, kann man glaube ich sagen, eine meiner wirklich absoluten Lieblingsmarken, für die wir mit Think 3 auch schon relativ lange arbeiten durften und dürfen, ist Mammut. Ist ja nun auch so aus dem Outdoor-Bekleidungsmarkt. Und ich fand es immer super cool, dass die so ihren Flagship-Store in Hamburg direkt am Rathaus hatten, so in Laufweite vom Think 3-Büro. Und der ist jetzt dicht, weil sie am Ende gesagt haben, jetzt gibt's hier nur noch den Direct-to-Consumer oder Online-Vertrieb. Wann war so für dich der Zeitpunkt, wo du das gesehen hast, dass so das klassische stationäre Handelsgeschäft in der Produktkategorie, in der ihr da eben unterwegs wart oder seid, vielleicht nicht mehr die Zukunft ist? Oder wann war für dich so der Moment, wo du gesagt hast, jetzt will ich diesen Schritt ins Unternehmertum und in ein D2C-Geschäft wagen?
Da gibt es eigentlich gar kein konkretes Datum für, an dem das passiert ist. Das ist ein Schritt, der sich so über die letzten 20 Jahre eigentlich entwickelt hat oder eine Entwicklung, die in den letzten 20 Jahren stattgefunden hat. damals Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, haben eben viele unserer Händler, ob das nun ein Globetrotter ist oder andere, die sind dann halt auch in den Onlinehandel eingestiegen. Und damals gehörte es eigentlich noch zum guten Ton, dass eine Marke diesen Bereich nicht auch angegangen ist. Man hat immer gesagt, jeder fischt in seinem Teich. Und der Outdoor-Handel, der fischt halt im Teich beim Endverbraucher und die Marke fischt aber nur im Teich der Fachhändler. Und das hat sich im Laufe der Zeit halt komplett aufgeweicht, weil eben viele Marken dann doch direkt auch ihre eigene Präsenz hatten. Eben Mammut und andere Marken sind dann eben mit Flagship-Stores oder überhaupt mit Einzelmarken-Stores an den Start gegangen und haben dann hinterher auch erst viel verzögert eigentlich eine Online-Plattform aufgebaut. Und auch das Thema Amazon war etwas, was für den stationären Fachhandel hat lange Zeit wirklich ein ganz großes Problem war. Dann ist noch Zalando mit dazugekommen und hat kräftig rumgerührt in dem Markt. Die Fachhändler, die fanden das alle nicht so besonders toll und haben dann aber irgendwann auch realisiert, dass es auch Möglichkeiten für sie selber darstellt, Produkte zu verkaufen. Und deswegen, wie gesagt, ich kann das gar nicht an einem konkreten Datum festmachen. Das ist ein Prozess, der über mehrere Jahre, wenn nicht sogar über ein ganzes Jahrzehnt eigentlich rangegangen ist.
Und irgendwann hast du dann ja für dich entschieden, ich meine, du warst da in einer Top-Management-Rolle, hast da die Europazentrale für diese Marke geführt und irgendwann hast du dann ja für dich trotzdem entschieden, ich mache jetzt nochmal was anderes und ich werde jetzt Unternehmer. Wie war das damals und wie waren so für dich die ersten Schritte ins Unternehmertum?
Also wie ich da reingekommen bin, das sind zwei Dinge. Ich habe das damals als Unternehmensberater gemacht, das heißt auch in der Zeit, als ich für die Firma Marmot heißt sie, also die sind sehr nah an Mammut dran und wir hatten auch oftmals die Frage, ob die einen die anderen kopiert haben. Für die habe ich gearbeitet, aber als Unternehmensberater. Ich habe diesen ganzen Vertrieb selbstständig für die aufgebaut. Und wir hatten seinerzeit natürlich auch die Reklamationsbearbeitung bei uns im Haus und hatten immer wieder auch Jacken, die von Endverbrauchern zurückgeschickt wurden, mit dem Hinweis, die Jacke ist nicht mehr ganz dicht, die müsste doch bitte ausgetauscht werden. Wir hatten damals aber auch natürlich Prüfgeräte im Haus. Dann haben wir die Jacken getestet und gecheckt, sind die wirklich undicht oder nicht. Und ich würde mal so grob schätzen, 95% der Jacken, die wir damals bekommen haben, waren absolut wasserdicht unterm Druckprüfgerät. Aber fast alle Jacken davon hatten eben keine gute Imprägnierung mehr. Und eine Imprägnierung, das wissen eigentlich wenig Leute, ist ein elementarer Bestandteil des Prinzips der atmungsaktiven Regenbekleidung. Denn nur wenn der Außenstoff tatsächlich trocken ist, hat die Jacke auch die maximale Atmungsaktivität. Wenn der Stoff auf der Außenseite nass ist, dann muss der Wasserdampf, den ich da innen drin habe, der muss nicht nur durch den Stoff durch, sondern auch durch einen geschlossenen Wasserfilm, der auf der Oberfläche ist. Und das reduziert die Atmungsaktivität um mindestens 50%, wenn nicht sogar noch mehr. Und ja, dadurch, dass ich halt auch die Reklamationsabteilung als Teil dieses ganzen Unternehmens unterstellt hatte, war eben klar, da gibt es einen Bedarf und es gab zu der Zeit wenig wirklich gute Pflegemittel. Und dann bin ich da reingerutscht und habe erst eine Marke aus den USA importiert von Pflegemitteln und war schon nicht unerfolgreich damit. Das heißt, wir hatten dann auch schon die wichtigsten Player auf dem deutschen Markt als Händler gewinnen können. Dummerweise ist die Firma in den USA dann allerdings in die Insolvenz gegangen. Da hat man sich irgendwie völlig verzockt. Man hat noch eine Pizzeria oder eine Pizzereikette gekauft, man hat in Hundefutter investiert. Irgendwie konnte der damalige Unternehmer den Hals nicht vollkriegen, hat sich völlig verzockt. Naja, und dann ist halt seine Firma den Bach runtergegangen. Und für mich, ich bin damals in die USA geflogen, weil eben die Insolvenzmasse aufgekauft wurde und hat man mich eingeladen, die neuen Inhaber kennenzulernen. Und das war, kennst du vielleicht auch, man trifft sich manchmal mit jemandem und dann dauert es eigentlich nur ein paar Sekunden und du weißt, entweder du kommst mit demjenigen klar oder du kommst eben nicht klar mit denen. Und das waren damals so George W. Bush-Amerikaner, die also wirklich völlig anders waren, als ich es war. Und es brauchte nur ein paar Sekunden und es war völlig klar, wir kommen nicht zusammen. Ich kann mit diesen Leuten nicht zusammenarbeiten. Das ging überhaupt nicht. Naja, entsprechend desillusioniert bin ich dann halt wieder nach Hause geflogen und habe mir Gedanken gemacht, was machst du denn jetzt eigentlich? Naja, und es war halt schade. Wir hatten Aufbauarbeit geleistet, wir haben einige Kunden, gute Kunden gehabt damals schon und ich wollte das einfach nicht aufgeben. Freunde von mir sind Chemiker und dann haben wir uns einfach zusammengesetzt und haben überlegt, okay, was können wir denn daraus machen? Und dann war es halt so, dass ich als allererstes einen Lohnproduzenten kennengelernt habe, der einfach so Standard-Imprägniermittel gemacht hat. Und dann habe ich meine eigene Marke gegründet. Da ist eben Fibertech draus geworden. Da meint man leider nicht, dass es eine deutsche Marke ist, aber ich war damals so, es war so in der Phase, ja, wir haben was mit Fasern zu tun, wir sind ziemlich technisch angehaucht, beziehungsweise es geht ja um die Performance, um die Technik bei den Jacken. Und dann war halt irgendwie Fibertech, der Name war geboren. Es sollte international auch funktionieren, das tut es auch. Der einzige Nachteil ist, dass man Fibertech jetzt nicht unbedingt als kleines deutsches Unternehmen versteht. Naja, und unter dem Markennamen Fibertech haben wir dann halt einfach Standardprodukte vertrieben, die dieser Lohnfertiger halt einfach so in der Schublade hatte. Und damit ist es im Grunde genommen eigentlich erstmal losgegangen, soweit.
Also hattest du dann auf einmal eine ganz andere Stufe in der Wertschöpfung? Du warst nicht mehr Berater, sondern du warst auf einmal wirklich selber Unternehmer, der eigene Produkte vertrieben hat. War das dann denn schon ein D2C-Produkt im Kern oder hast du da auch erstmal deine alten Connections in den Fachhandel gehebelt und darüber vertrieben?
Also das Produkt selber war damals schon genauso D2C-fähig, wie es das heute ist, aber ich bin diesen Weg nicht gegangen. Ich habe tatsächlich ganz ausschließlich den Fachhandel betreut, weil ich immer, ich weiß gar nicht, ich habe das damals noch nicht so ganz verstanden, welches großes Potenzial da drin ist, und ich war immer Fachhandels treu möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich habe immer gemerkt, ach, ich kann auch gute Geschäfte mit dem Fachhandel machen, dann mache ich das, weil dieses Endverbrauchergeschäft, das ist ja auch nicht mal eben so zu machen. Also es gibt viele, die halt sagen, ach komm, dann machen wir das mal eben schnell und dann werden wir reich und alles ist toll, easy going. Das ist es ja nicht, da steckt ein enormer Aufwand hinter, da musst du unglaublich viel Zeit investieren, du musst Geld investieren. Das macht man nicht einfach mal eben so. Und das hat mich damals eben tatsächlich noch zögern lassen. Ich habe das damals in dieser Form nicht wahrgenommen und bin aber auch gut mit dem Fachhandel zurechtgekommen. Also da sind so meine Wurzeln, deswegen habe ich diesen Weg tatsächlich eigentlich gewählt damals. Und erst im Laufe der Zeit ist natürlich klar geworden, dass wenn du als Marke wirklich bekannt werden möchtest und wenn du dich als Marke irgendwie etablieren möchtest, dann musst du halt auch den Endverbraucher mit ins Boot holen. Und dieser Prozess hat ein bisschen länger gedauert, aber dann war der auch irgendwann da und es war klar, okay, wir gehen diesen Weg jetzt.
Und beschreib dann mal so die ersten Schritte auf Amazon. Ich vermute mal, Amazon war der erste Marktplatz, den ihr dann angegangen seid. Wie ging das dann so für euch los? Was waren so die ersten Erfahrungen für dich auch das erste Mal weg, so aus dem zweistufigen Vertrieb über den Fachhandel ins Direct-to-Consumer-Geschäft? Also was hast du da so gelernt? Was für Fehler hast du vielleicht gemacht am Anfang?
Also sagen wir es mal so, ich bin da rangekommen an Amazon, dass Amazon mich kontaktiert hat. Und zwar war es wohl, ja, nachdem wir den Fachhandel bedient haben, so, dass etliche Fachhändler unsere Produkte auf der Amazon-Plattform verkauft haben. Und dann hat irgendwann Amazon uns kontaktiert und hat gesagt, hey, wir sehen, dass einige Händler eure Produkte erfolgreich bei uns verkaufen. Können wir die selber auch einkaufen? Und auch damals war ich immer noch nicht an der Position oder in dieser Entscheidung angekommen, es wirklich selber zu machen. Hab da ein bisschen drüber nachgedacht und habe gesagt, ach, warum denn nicht? Dann lass das doch Amazon einkaufen und verkaufen. Dann hast du mit dem ganzen Aufwand eigentlich nicht so viel zu tun und kannst diesen Marktplatz aber trotzdem bedienen. Und dann ist es so gewesen, dass wir tatsächlich als Vendor bei Amazon gestartet sind. Also wir haben unsere Ware ja an Amazon verkauft und haben es tatsächlich gar nicht selber gemacht.
Okay, also das ja klassische 1P-Modell. Wie haben denn deine Handelspartner darauf reagiert? Also typischerweise ist es ja so, dass die wenig begeistert sind, wenn man dann auf einmal auch an Amazon verkauft. Insbesondere, wenn sie selber deine Produkte ja im Moment auch schon auf dem Marktplatz verkauft haben. Was für freudvolle oder auch nicht so freudvolle Gespräche hast du damals führen müssen?
Ja, das war total spannend, weil ich kannte das eben aus meiner Zeit mit Marmot, dass die Händler total genervt und wirklich schon fast drohend reagiert haben, wenn man eben Zalando, Amazon oder sonstige Plattformen bedient, dann wurde mit Rausschmiss gedroht. Also ganz übel ist das damals einhergegangen. Und ich habe natürlich das Schlimmste auch erwartet, als wir das mit Fibertech gemacht haben. Und zu meiner großen Überraschung ist nichts davon passiert, so gar nicht. Ich habe sogar tatsächlich hinterher mit einigen meiner Kunden direkte Gespräche geführt und habe gesagt, so und so sieht's aus, wir würden jetzt mit Amazon starten. Ist das okay? Kommt ihr damit klar? Welche Bedenken habt ihr dagegen? Und dann kam ausschließlich eigentlich die Rückmeldung, ja, mach doch. Die anderen machen das auch alle. Die Party läuft schon lange, ihr kommt relativ spät auf die Party. Und deswegen war diese ganze ja, dieser Frust und dieser Ärger über diesen neuen Marktplatz, der entstanden ist oder das neue Geschäftsmodell entstanden ist, der war eigentlich schon so ein bisschen abgeflacht. Und ich habe tatsächlich von einem auch klar die Ansage bekommen, der Händler hätte damals eben entschieden, keine Produkte bei Amazon zu verkaufen, die unter 20 Euro kosten, weil es einfach betriebswirtschaftlich nur sehr schlecht darstellbar ist. Und meine Produkte kosteten damals alle fast unter 20 Euro und da hatte gesagt, ja mach doch, ist überhaupt kein Problem für mich. Da war ich tatsächlich selber sehr überrascht. Ich habe da mit ganz anderem Gegenwind gerechnet, mit ganz anderen vehementen Reaktionen und im Grunde genommen ist das völlig einfach gegangen, war überhaupt kein Problem.
Okay, wenn man heute sich eure Produkte anguckt bei Amazon, habe ich natürlich klar im Vorfeld gemacht, dann fällt einem sofort auf, ihr seid ja gar kein Vendor. In Klammern mehr, sondern ihr seid heute tatsächlich im 3P-Modell, also als Seller unterwegs. Erklär mal, was die Motive dahinter waren, dann doch diesen Wechsel zu gehen.
Die Zeit mit, du hast vorhin auch gefragt, welche Fehler wir gemacht haben. Und ich betrachte das fast schon als strategischen Fehler, dass wir damals als Vendor an Amazon rangegangen sind. Für uns, wir waren total unbedarft und haben gesagt, ja komm, dann machen wir das doch einfach mal. Und wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn nicht, dann stellen wir das Ganze halt wieder ein. Ist ja kein Problem. Das, was ich damals überhaupt nicht bedacht hatte, ist, welche Konsequenzen das nach sich zieht. Manchmal macht man ja so Dinge und denkt überhaupt nicht darüber nach, was kann das eigentlich nach hinten raus bedeuten? Und für uns hat es zwei Dinge bedeutet. Zum einen, wenn du Vendor bist bei Amazon, dann ist Teil des Vertrages, dass du halt sämtliche Frachtkosten übernehmen musst. Und habe ich gesagt, ja, das ist ja kein Problem. Wir haben ja also auch nicht so riesengroße Pakete. Amazon ist ein Riesenmarktplatz, das wird sich schon rechnen. Dann war es aber so, dass wir ganz am Anfang sollten wir, ich erinnere mich noch daran, als wenn das gestern wäre, ein Kartönchen mit 12 Flaschen a 100 Milliliter von einem Schubpflegemittel in ein Lager nach Polen schicken. Und dann habe ich gesagt, so, sagt Zement, das ist aber sportlich, denn die Frachtkosten nach Polen für uns, die waren damals höher als der Rohertrag mit dem ganzen Produkt. Naja, dann, wie man das als Unternehmer so macht, man muss dann halt auch mal eine Mischkalkulation machen und dann haben wir das halt einfach geschluckt, weil wir gedacht haben, komm, das wird schon wachsen, das Geschäft, dann geht das immer besser. Problematisch war dann aber auch, dass irgendwann, das ist auch besser geworden, wir haben dann auch mehr Ware geschickt und dann hat sich das auch gerechnet, aber irgendwann hat Amazon dann aus unerfindlichen Gründen angefangen, Ware zurückzuschicken, mit dem Hinweis, es wären Überbestände. Und dann kamen aber aus einem Lager aus Polen, kamen dann 3 Fläschchen von 100 Milliliter Imprägniermitteln wieder zurück. Und dann nochmal irgendwo 4 und dann mal irgendwo 2, wo du als Unternehmer ganz klar sagst, bei aller Liebe, aber unter betriebswirtschaftlichen Aspekten sind 3 Flaschen von einem Produkt, was halt wirklich wenig kostet, sind kein Überbestand. Das vor allem nicht bei einem Konzern wie Amazon. Und dann haben wir das Ganze mal versucht zu hinterfragen und sind dann darauf gestoßen, dass Amazon wohl intern eine Art Verfallsdatum für unsere Produkte festgelegt hat und einfach nach einer bestimmten Zeit, wo die Ware am Lager lag, die dann einfach zurückgeschickt hat und dann aber im Gegenzug auch wieder neue Ware bestellt hat, weil sie halt frische Ware haben wollten. Und unsere Produkte sind konserviert, die altern nicht, die haben kein Verfallsdatum und solange sie nicht geöffnet sind, kann man sie auch problemlos verwenden. Das ist gar kein Thema. Und das Ganze ist dann letztendlich in der Situation gegipfelt, dass wir aus dem Lager in Dortmund morgens früh eine Rücksendeinformation bekommen haben. Du konntest das auch nicht ablehnen. Also du musst dann halt diese Rücksendung auch akzeptieren. Das heißt, wir haben dann einen Hinweis oder eine Information bekommen, dass Ware zurückkommt. Und zwar 2 Stück von einem bestimmten Artikel. Und am gleichen Tag, mittags, kam eine Bestellung für exakt den gleichen Artikel 6-mal in das Lager Dortmund. Und da habe ich wirklich an der Sinnhaftigkeit des kompletten Prozesses gezweifelt und habe auch gesagt, nee, liebe Leute, also bei aller Liebe, aber das ist betriebswirtschaftlich nicht nachstellbar, das können wir nicht machen. Habe dann mit Amazon Kontakt aufgenommen und habe das erklärt und habe gesagt, liebe Leute, also es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder wir stellen diesen Teil der Vereinbarung ein, wir schicken jetzt hier nicht völlig unsinnig Ware hin und her und wir müssen die ganzen Kosten zahlen. Oder wir müssen das Modell überdenken. Und da war Amazon aber ganz klar, dass sie gesagt haben, das ist nicht verhandelbar, das ist deren Prozess, der wird nicht geändert. Und dann habe ich halt im Gegenzug entschieden, gut, das kann ich wirtschaftlich nicht darstellen und auch nicht begründen, also stellen wir das ein. Okay. Also von daher war die Wirtschaftlichkeit war das eine. Das andere, was aber tatsächlich auch noch, ich sag mal, ein bisschen schwerwiegender war, ist, dass uns nicht klar war, dass wir als Vendor die komplette Kontrolle über unsere Produkte verlieren dabei. Du hast im Grunde genommen auf das Listing keine Kontrolle oder keinen Einfluss und du hast schon mal überhaupt keine Kontrolle darüber, in welche Kanäle das reingeht, über Werbung, Preisgestaltung und so weiter und so fort. Du verlierst absolut die Kontrolle über deine Ware. Und das waren die zwei Gründe, die dazu geführt haben, dass ich die Zusammenarbeit als Vendor mit Amazon dann auch wieder eingestellt habe.
Ja, okay. Also zumindest verlierst du die Kontrolle über Preise und ich sag mal Lagermengen, über die Produktpräsentation. Ja, im Zweifel nicht. Aber ich verstehe den Punkt. Mhm. Und dann habt ihr euch entschieden zu sagen, okay, Vendor-Modell nicht, aber Amazon weiter ja. Und seid ins 3P-Modell gewechselt, also ins Vendor-Modell.
Genau.
Das bringt dann ja nochmal halt eine andere Komplexität mit sich. Erzähl mal, wie ihr da so aufgestellt seid. Wie macht ihr Logistik? Wie macht ihr Content, Advertising? Also all die Dinge, die eben notwendig sind, um im Seller-Modell auch erfolgreich zu sein.
Am Anfang sind wir auch da sehr unbedarft rangegangen und haben tatsächlich einfach auch nur FBAs gemacht. Das heißt, wir haben die Ware eben tatsächlich dann auch selber versendet und Thema FBA ist für uns eigentlich überhaupt nicht klar gewesen, dass das eine Option ist, die wir da machen können, weil für mich halt auch nie der Fokus wirklich rein auf dem Amazon-Geschäft war. Wir haben eben auch andere Bereiche, in denen wir arbeiten und Amazon ist dabei eigentlich eine ganze Zeit lang eher so ein, ich möchte jetzt nicht sagen eine Nebensache, aber hatte nie eben die größte Priorität. Und entsprechend haben wir uns eigentlich auch so um den Content, um Werbung und all solche Sachen so gut wie überhaupt nicht gekümmert am Anfang. Das Ganze hatte sich dann tatsächlich erst im Herbst 1999 geändert. Da haben wir uns dann nochmal ausgetauscht mit anderen, die auf Amazon unterwegs waren. Wir hatten uns irgendwann mal auch einen Coach geleistet, aber den haben wir in 2020 erst gehabt. Das heißt, wir hatten uns dann mit anderen abgesprochen und mehr darüber erfahren, wie man mit Amazon arbeiten kann. Und der wichtigste Schritt, den wir damals gemacht haben, ist, dass wir halt das Thema Prime natürlich auch bedienen wollten. Und dann haben wir eben den FBA-Bereich halt auch angeschoben, erst in kleinen Mengen. Und das ist natürlich das, worüber wir heute, ich würde mal schätzen, so 80-85% unseres Umsatzes machen. Das heißt, wir haben bei uns eben halt die Ware am Lager, monitoren natürlich unseren Warenbestand bei Amazon jede Woche und entscheiden dann halt entsprechend, wie viel Ware jetzt wieder ans Lager gebracht wird, damit wir da weiterarbeiten können.
Okay, und du sagst, Amazon macht 85% von eurem Umsatz gesamt oder von eurem Online-Umsatz?
Nein, 85% von unserem Amazon-Umsatz ist Prime-Umsatz, also FBA. Okay. Das, darum ging es halt, ja.
Okay, und eure Gesamtumsatzstruktur, also wie groß ist die Firma jetzt und wie verteilt sich das so auf verschiedene Kanäle?
Also es ist eben so, dass nach wie vor Amazon eben nur ein Teil unseres Umsatzes ist. Wir bedienen nach wie vor den Fachhandel und sorgen oder sind auch sehr bemüht, natürlich mit dem Fachhandel wirklich sehr zuverlässig und ordentlich zu arbeiten, weil ich es schon auch wichtig finde, dass der Fachhandel eine Marke hat, auf die er sich verlassen kann. Das ist ein Standbein. Dann haben wir tatsächlich auch Industriekunden. Das heißt, es gibt so dieses Thema Private Label und solche Sachen. Also da arbeiten wir tatsächlich auch für einige Marken, die wissen, dass sie bei uns hochwertige Produkte kaufen können. Das ist ein Teil. Und dann ist eben so das dritte Standbein bei uns das D2C-Geschäft. Und da haben wir auf der einen Seite unseren eigenen Webshop, mit dem wir arbeiten. Und natürlich dann die Plattform Amazon, mit der wir arbeiten.
Okay. Und du hast vorhin schon gesagt, ihr klingt nicht wie eine deutsche Marke. Seid ihr denn de facto auch so von den Vertriebskanälen und den Umsätzen eine deutsche Marke oder findet man euch auch darüber hinaus?
Also der mit Abstand größte Markt für uns ist der deutsche Markt, ganz klar, ja. Und da spielen wir im Einzelhandel, glaube ich, schon im Outdoor-Fachhandel eine wirklich große Rolle. Darüber hinaus kennt man uns halt. Wir haben auch ein sehr gutes Standing und sehr gute Bewertungen überall im deutschen Internet. Wir haben einen Vertrieb in Schweden, wir haben einen Vertrieb in Tschechien, wir haben einen Vertrieb in der Schweiz. und in Norwegen und in Dänemark. Das heißt, es ist, ach so, und wir haben auch noch jemanden, der für uns Taiwan bedient. Wir sind noch dabei, international zu wachsen, wollen das auch als erklärtes Ziel in den nächsten Jahren machen. Aber es ist tatsächlich so, dass der Hauptmarkt für uns schon der deutsche Markt ist. Auch was die Plattformen angeht. Wir haben zwischenzeitlich, das kann ich vielleicht auch noch erzählen, was wir als Fehler gemacht haben am Anfang, ist, dass wir bei Amazon völlig unbedarft gesagt haben, ach komm, dann lass uns auch andere Marktplätze angehen. Das heißt, wir haben dann halt auch die anderen Läger geöffnet für unsere Ware und haben überhaupt nicht auch nur ansatzweise darüber nachgedacht, dass wir dadurch vielleicht in eine Steuerproblematik reinrutschen könnten. Ich weiß nicht, inwieweit ihr in dem Podcast auch dieses Thema Verbringungstatbestand mal diskutiert habt. In diese Falle sind wir halt voll reingelaufen. Das heißt, wir haben das Lager in Polen und Tschechien freigegeben, weil man natürlich versuchen möchte, die Gebühren auch gering zu halten. Dass das aber bedeutet, dass wir für jeden einzelnen Artikel, den wir in diese Lager bringen, halt einen Verbringungsnachweis führen müssen und dass wir das steuerlich dokumentieren müssen und dass wir dadurch in Polen und Tschechien eine Umsatzsteueridee brauchen, damit du das steuerrechtlich einwandfrei abwickeln kannst, das war uns nicht bewusst. Und dann, als uns das bewusst wurde, haben wir die Reißleine gezogen und haben sämtliche EU-Läger von Amazon auch wieder blockiert und gesagt, da wollen wir nicht mehr hin. Und haben jetzt auch sehr lange Zeit mit den unterschiedlichsten Steuerberatern dieses Thema neu aufgerollt und komplett rückabgewickelt über die Jahre, wo wir das gemacht haben. Ja, also von daher, man kann auch eine ganze Menge falsch machen dabei, aber jetzt seit nicht allzu langer Zeit haben wir das alles geklärt und haben dann jetzt auch gesagt, wir fangen dann jetzt wieder an, die anderen Länder aufzumachen. Wir haben uns um internationale Umsatzsteuer-ID-Nummern bemüht und die auch bekommen, haben die Steuerberater in den jeweiligen Ländern am Start, sodass wir halt auch klar unsere zusammenfassenden Meldungen entsprechend machen können und die Umsatzsteuervoranmeldung ordentlich machen können. Ja. Also wir wollen in jedem Fall weiter expandieren. Das ist auf jeden Fall erklärtes Ziel und wir sind eben auch im Moment dabei, das für 2023 auch in die Tat umzusetzen.
Ja, also tatsächlich ist dieses Thema, wir haben es noch nie hier so richtig im Podcast diskutiert, aber klar, ich kenne es natürlich von jetzt auch in der Reihe von Fink3-Kunden oder anderen Unternehmern und Unternehmerinnen, mit denen man mal so spricht. Und tatsächlich war das ja für viele ein Problem. Mein Gefühl ist, dass sich gerade so ein Netzwerk von so ein bisschen, ich sag mal, Service-Providern bildet, die sich darauf spezialisieren und dass ja auch Amazon das Thema als Problem verstanden hat und da ja mittlerweile auch ganz gut anfängt, Hilfestellung zu bieten. Wie profitiert ihr davon? Nehmt ihr das in Anspruch oder sagt ihr einfach, wir haben da jetzt unseren Steuerberater und der managt das?
Also wir arbeiten auch mit einem Netzwerk. Das heißt, wir haben auch ein Tool, was wir dafür nutzen, um die ganzen Verbringungen ganz klar zu dokumentieren. Spannend ist halt, dass Amazon all diese Daten ja zur Verfügung stellt, aber dass man die normalerweise mit Standard-ERP-Systemen ohne entsprechende Schnittstelle gar nicht unbedingt verarbeiten kann. Ja, also von daher haben wir uns da auch Partner gesucht, Dienstleister gesucht, die das für uns machen. Und dann gibt es, ich sag mal, einfach so ein Netzwerk. Du hast den einen, der dir die ganzen Daten aufbereitet, die Verbringung im Einzelnen dokumentiert. Und dann kriegst du über den Anbieter rum wieder jemanden, der eben als Steuerberater in den jeweiligen Ländern tätig ist. So kommt dann eins zum anderen. Aber wenn man, wir hatten auch damals den Umsatzsteuerberechnungsservice von Amazon aktiviert und dann habe ich mich eben einfach auch entspannt zurückgelehnt und habe gedacht, ach, ich habe doch alles eingetragen. Aber das Schwierige ist, dass du im Grunde genommen, wenn du als Seller aktiv bist, du weißt und verstehst die Komplexität dieses ganzen Vorgangs nicht unbedingt und du kannst diese ganzen Daten nicht ohne entsprechende Schnittstellen und automatisierte Systeme, kannst du das nicht eins zu eins nachhalten und du kannst schon mal überhaupt keine den Steuervorschriften entsprechend richtig Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Es geht nicht, da brauchst du wirklich Tools für. Von daher, ja, das ist ganz großartig, dass wir die mittlerweile haben. Das war aber auch schon ein schwerer und sehr intensiver Weg, den wir gegangen sind, um einfach aufzuräumen, was in der Vergangenheit falsch dokumentiert oder gar nicht dokumentiert wurde. Und das ist also, und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Und bei Amazon hast du immer das Gefühl, das läuft doch alles, aber bloß weil du bei Amazon irgendwo in deinem Seller Central ein Häkchen gesetzt hast, heißt das noch lange nicht, dass du aus deiner Verantwortung raus bist. Und das unterschätzen ganz viele.
Ja, jetzt, um es mal so richtig nutzwertig zu machen, ist ja keine Werbung, sondern eine Erfahrung, von der du berichtest. Sag mal, wie euer Tool-Setup da so aussieht, weil ich bin mir sicher, für die eine oder andere Hörerin und den einen oder anderen Hörer sind das jetzt total relevante Insights, womit ihr da arbeitet.
Also wir arbeiten da mit Arma Invoice zusammen. Die sind für uns der Dienstleister, der tatsächlich diese Daten aufbereiten kann in der Komplexität. Und über die dann auch entsprechend sind wir an die entsprechenden Steuerbüros halt auch angekommen.
Okay. Und mittlerweile ist es ja so, dass Amazon da ja auch eine Initiative gestartet hat, die sich Call of Stock nennt, wo es ja nach meinem Verständnis darum geht, Waren eben doch in Auslandslager transportieren zu können, ohne dass sie sofort umsatzsteuerlich dort behandelt werden müssen. Kennt ihr das Thema? Habt ihr euch das mal angeguckt?
Ja, absolut, das kennen wir. Damit haben wir jetzt auch gestartet, denn bloß wenn du einen Anbieter hast, ob das nun der ist, mit dem wir arbeiten, es gibt ja auch andere, die diese Dienstleistung anbieten, da gibt es ja mittlerweile schon tatsächlich eine ganze Menge, bedeutet das nicht, dass also das muss trotzdem alles gepflegt werden. Du brauchst einen Steuerberater, der muss jeden Monat verlangt der Gebühren dafür, dass der deine Umsatzsteuervoranmeldung richtig macht. Und teilweise, wenn du eine Umsatzsteuer-ID in Spanien zum Beispiel haben möchtest, dann dauert das 12 bis 18 Monate, bis du die überhaupt bekommst. Und du darfst wirklich erst in den Ländern die Ware einführen, die Ware in die Länder verbringen, wenn du eine Umsatzsteuer-ID hast. Wenn du das nicht hast, dann verstößt du gegen diesen Tatbestand der Warenverbringung und kannst tatsächlich ein massives umsatzsteuerrechtliches Problem haben. Und die Finanzbehörden aus dem Ausland, die kennen da keinen Spaß und gehen teilweise wirklich rigoros vor. Von daher kann ich hier nur jedem sagen, wenn du keine Umsatzsteuer-ID im Ausland hast, gib das Lager nicht frei, weil es dich wirklich teuer zu stehen kommen kann. Und das COS-Modell funktioniert im Grunde genommen so, dass wenn du keine Umsatzsteuer-ID in einem bestimmten Land hast, dieses aber aktivieren möchtest, bleiben wir bei dem Beispiel Spanien, du möchtest jetzt Ware nach Spanien verkaufen, hast aber keine spanische Umsatzsteuer-ID und es dauert 18 Monate, bis du sie bekommen kannst. Dann überlegst du dir, was will ich denn jetzt machen? Du möchtest aber ganz gerne jetzt schon den Umsatz generieren. Und dann kannst du dieses COS-Modell anwählen und es funktioniert in der Form, dass im Grunde genommen Amazon die Ware von dir abkauft, aber nicht, wie sie es als Vendor tun, dass sie einfach pauschal Ware von dir kaufen und dann gucken, an wen sie es verkaufen können, sondern erst in dem Moment, wenn ein spanischer Kunde sagt, ich möchte jetzt dein Produkt kaufen, dann kauft Amazon das Produkt von dir und verkauft es im eigenen Namen an den Endverbraucher, weil Amazon selbstverständlich eine Umsatzsteuer-ID in Spanien hat. Und damit bist du dann aus dem Schneider und für diesen einen Vorgang ist es die Lösung, die man dann nehmen können, um einfach auch nicht in diese Umsatzsteuerproblematik reinzufallen.
Okay, da bin ich mir sicher, da hat der eine oder andere jetzt gut zugehört, weil das Thema natürlich tatsächlich immer wieder kommt. Und wir haben uns irgendwie immer schon lange vorgenommen, dass wir mal so eine Tooltime-Folge hier im Podcast machen wollen, wo wir einfach mal unterschiedliche Tools vorstellen für unterschiedliche Use Cases. Vielleicht ist das jetzt nochmal eine ganz gute Anregung, das auch nochmal aufzunehmen und mal zu gucken, wie denn da insgesamt so die Tool-Landschaft aussieht. Eins hast du jetzt genannt, aber es gibt ja noch ein paar andere. Ich würde gerne mal auf was anderes zu sprechen kommen. Wenn man sich euren Brandstore bei Amazon anguckt, dann stehen da zwei Sachen, fallen sofort ins Auge. Das eine ist, dass ihr eben sehr stark so dieses Thema deutsche Herkunft, also German Clean and Care, nach vorne stellt. Darüber haben wir eben schon so ein bisschen gesprochen. Aber vor allem steht da sehr prägnant, wir bei Fibertech verfolgen seit 2003 das Ziel, die innovativsten und umweltfreundlichsten Textil- und Lederpflegeprodukte in Deutschland zu produzieren. Also dieses Thema Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit scheint ja sehr, sehr wichtiger Teil eurer DNA zu sein.
Ist es, absolut, ja. Also ich bin Outdoorer durch und durch. Ich bin als Jugendlicher schon mit dem Fahrrad durch halb Europa gefahren. Ich liebe es einfach, draußen unterwegs zu sein. Heute fahre ich jetzt etwas weniger Fahrrad, dann bin ich halt segelnd unterwegs oder bin halt auch mit meinem Bus unterwegs und genieße einfach wirklich die Zeit draußen. für mich war es immer schon so, dass ich dabei eigentlich nichts hinterlassen möchte. Das heißt, ich möchte ganz gerne diesen Ort, den ich betrete, auch genauso verlassen, wie ich ihn vorgefunden habe. Und das ist tatsächlich etwas, was nicht nur irgendeine Story ist, die sich halt irgendein Influencer ausdenkt, sondern das ist tatsächlich meine Lebensphilosophie. So bin ich einfach. Und das möchte ich auch so machen. Und für mich war einfach immer klar, dass ich das halt auch ganz gerne als DNA den Produkten mitgeben möchte, die ich halt verkaufe. Und wir haben halt eben die Marke 2003 gegründet und seitdem machen wir das schon. Das ist eine Zeit, in der über das Thema Nachhaltigkeit kaum jemand nachgedacht hat. Wir sind zu Anfang der Zeit damals schon auf Verpackungsmessen unterwegs gewesen und ich habe Leute gefragt oder Hersteller von Verpackungsmaterialien, ob wir denn recyceltes Material bekommen können. Denn schließlich gäbe es doch den grünen Punkt und den gelben Sack und so etwas, da müsste doch was da sein. Ja, die Leute haben mich damals belächelt und ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie mich vom Stand geschmissen haben, aber sie haben mich einfach nach meiner Anfrage ignoriert und stehen lassen. Und wir machen das eben schon so lange. Und heutzutage ist es ja so, ja, du kannst ja im Monat keine Marke mehr voranbringen, wenn du dieses Thema nicht irgendwo auch spielst. Und es gibt ganz viel Greenwashing dabei. Leute, die einfach irgendwo vorgeben, sie machen etwas oder sie drehen sich ihre Realität so hin, dass man sie in eine wunderbar schöne Story reinbringen kann. Und das ist etwas, was wir nicht machen. Wir machen kein Greenwashing. Wir meinen das absolut ernst. Und das fängt natürlich bei Chemikalien damit an, welche Chemikalien setzt du ein, wo kaufst du sie, wie verarbeitest du sie. Und wir sitzen im Rheinland und wir produzieren unsere Ware hier im Rheinland. Wir arbeiten mit einem Lohnfertiger zusammen, der diese Sachen exklusiv für uns fertigt. Und ich brauche 45 Minuten, um in der Produktion zu sein. Das heißt, ich kann entweder dann im Labor eine Arbeit erledigen oder ich kann schauen, dass in der Produktion alles läuft. Oder manchmal gibt es auch irgendein Problem, was gelöst werden muss. Ich meine, im Unternehmertum gibt es das auch immer mal wieder. Ich muss dafür nicht erst um den halben Erdball fliegen, fahren oder reisen, sondern ich kann tatsächlich hier dort in 45 Minuten sein. Dann bespricht man das und das ist gut. Wir haben auch das Thema mit dieser nachhaltigen Verpackung. Wie gesagt, wir haben das angesprochen, da war das noch überhaupt nicht Thema. Und heute schreien alle, ja, wir haben jetzt schon recycelbare Verpackungen. Ich bin immer schon einen Schritt weiter gegangen, weil ich gerade im Bereich Kunststoff denke, die beste Kunststoffverpackung, die ich nutzen kann, ist eine, die gar nicht erst neu produziert werden muss. Wir haben genug Plastik, das gibt's nun mal schon draußen und es gibt auch Recycling-Systeme. Die sind nicht überall etabliert und das recycelte Material kostet auch immer mehr, als wenn du dieses Virgin-Neumaterial nimmst dabei. Aber wir haben eben auch hier im Rheinland einen Verpackungsmittelhersteller gefunden, der für uns die Ware in Rezyklatmaterial anbietet. Und da gibt es nun ganz abenteuerliche, idiotische Entwicklungen. Also ich weiß von einer Textilfirma in China, dass die produzieren eigentlich Jeans-Stoffe. Und die schreiben halt, dass sie Jeans aus recyceltem PET-Material machen, die Faser. Ja, wie machen die das? Die haben in der Halle eine Produktionsstraße für PET-Flaschen. Die produzieren also in der Halle PET-Flaschen. Danach werden die geschreddert und dann können sie das als Recyclingmaterial anbieten. Und das ist einfach wirklich absurd, diese Entwicklung. Und bei uns ist es so, wir nehmen tatsächlich Material, was wir aus Post-Consumer, das heißt, es ist tatsächlich gebrauchtes Material, was dann im Nachhinein recycelt wird und sehr komplexer Prozess, aber wir nutzen das schon seit Jahren und haben das tatsächlich in unseren Produkten drin. Ja, das ist mir ganz wichtig. Dann bei den chemischen Rohstoffen ist es so, wir kaufen, ich sag mal, ungefähr 90% der chemischen Rohstoffe von deutschen Chemieunternehmen. Das machen wir deshalb, weil wir, das bietet für uns eine ganze Menge Vorteile. Es ist nicht immer das günstigste, so ist es aber mit dem Recyclingmaterial auch. Und für mich steht nicht immer der günstigste Preis im Vordergrund, sondern das beste Produkt in der Kombination mit Nachhaltigkeit. Das sind für mich zwei ganz wichtige Kriterien. Und bei deutschen Chemieunternehmen weiß ich, dass die sauber produzieren müssen, weil die Umweltauflagen in Deutschland und in der EU so groß sind, dass ich weiß, ich bekomme hier saubere Chemie. Ansonsten müssen die auch einen bestimmten Standard haben. Das heißt, ich weiß, wenn ich heute ein Fass oder eine Charge von einer bestimmten Ware kaufe, dann kann ich mich darauf verlassen, dass wenn ich die in 2 Monaten nochmal kaufe, dass ich dann die gleiche Qualität bekomme. Und das sind für mich schon alleine 2 entscheidende Vorteile, bei denen ich sage, okay, deswegen mache ich das Ganze halt auch hier in Deutschland. Sicher.
Okay. Und wenn Nachhaltigkeit für euch so ein wichtiges Thema ist, wie guckst du denn auf so Themen wie Climate Pledge und andere Klimainitiativen von Amazon, über die wir hier ja auch schon verschiedentlich mal im Podcast gesprochen haben? Und Ehrlicherweise muss man ja sagen, wie guckst du auf das Thema E-Commerce insgesamt? Auf der einen Seite ist es DNA eurer Firma, auf der anderen Seite ist vieles im E-Commerce jetzt auch nicht zwingend nachhaltig und klimafördernd.
Ja, das ist richtig. Das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns ein Spagat, den wir im Grunde genommen jeden Tag machen müssen. Und es geht immer darum abzuwiegen, was ist jetzt nachhaltig und was ist eigentlich nur, was kann Umsatz bringen. Also da muss man sich schon Gedanken drüber machen, natürlich. Wir selber versuchen, unseren Warenversand so nachhaltig wie möglich zu machen. Wir haben für unsere Pakete nutzen wir selbstverständlich FSC-zertifiziertes Material, wo auch ein großer Recyclinganteil dran ist. Dann verwenden wir entweder als Stopfmaterial Altpapier oder wir haben sogar Maisflocken bei uns, die wir nehmen. Also wird eben quasi Maisstärke wird aufgeblasen und dann kannst du da so Flocken draus machen, wie man die sonst aus Paketen kennt. Aber wir haben die auch schon mal gegessen im Lager. Also dann sagst du halt, komm, lass uns die mal probieren. Und dann steckt man sich halt so einen Maischip in den Mund und futtert den tatsächlich auf. Wir haben Klebeband, was nur aus Papier besteht und dann ist auf der Rückseite der Klebstoff, der besteht aus Kartoffelstärke und dann wird das durch so eine Maschine angefeuchtet und entsprechend geht das raus. Und sogar die Lieferscheinhüllen bei uns sind aus Papier. Wir haben also wirklich diesen ganzen Prozess von Anfang bis Ende dahin gebracht, dass wir Papier in Umlauf bringen, was dann auch sortenrein wieder recycelt werden kann. Wir haben ja im Versandbereich oft das Problem, dass du dann Kartons hast, die halt mit weiß nicht wie vielen zig Metern an Klebeband, Plastikklebeband vollgekleistert sind. Und das soll dann hinterher wieder recycelt werden. Das geht halt kaum. Und naja, das denke ich, kriegen wir halt eigentlich auch so ganz gut hin. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Du hast noch eine zweite Frage gestellt gerade.
Die Frage war, wie du so auf die...
Ach, Climate Pledge.
Wie Climate Pledge und andere Initiativen guckst.
Ja, sehr kritisch. Vielleicht stehe ich mir manchmal selbst im Weg, weil ich die Sachen ganz oft auch hinterfrage. Und gerade dieses Thema klimaneutral, dann sitze ich manchmal in meinem Auto und fahre durch die Gegend, dann ist vor mir ein Lieferfahrzeug von so einem Paketdienstleister. Und da steht drauf, die Zustellung dieses Paketes wird komplett klimaneutral erfolgt oder mein CO2 wird kompensiert oder was auch immer. Und dann rühmen sich die Leute dann, dass sie halt irgendwo eine Aufforstung machen oder dass sie Zertifikate kaufen oder ähnliche Geschichten. Also du kannst, und das ist leider etwas, was ich als Greenwashing betrachte, viele Firmen, die so einen klimaneutral Aufkleber haben, die haben einfach nur irgendein Zertifikat gekauft und bezahlen schlichtweg Geld dafür. Und ich finde, da muss man echt mal drüber nachdenken, passiert denn da auch etwas? Also bloß, weil ich einfach irgendein CO2-Zertifikat gekauft habe, das reicht für mich persönlich nicht aus, zu sagen, wir sind jetzt aber klimaneutral. Wir stehen uns da im Weg. Andere unserer Mitbewerber machen das. Die können das dann schön auf ihren Amazon-Seiten eben posten und sagen, ja, wir sind jetzt aber klimaneutral. Ich mache es nicht, weil ich einfach es nicht einsehe, irgendjemandem Geld dafür zu geben, dass er mir bescheinigt, dass ich jetzt klimaneutral bin. Aber es passiert nicht wirklich etwas. Wir sind tatsächlich dabei, im Moment zu klären, inwieweit wir im deutschen Bereich hier tatsächlich bei der aktuellen Aufforstungssituation helfen können. Und wir wollen tatsächlich Förstern und Waldbesitzern mit denen kooperieren, um zu sagen, okay, es müssen ganz dringend nach der Borkenkäferkatastrophe neue Bäume gepflanzt werden. Viele von diesen Waldbesitzern haben nicht die finanziellen Mittel, das alles sofort zu machen. Und da wollen wir uns beteiligen, weil ich wirklich Greenwashing richtig blöd finde und ich möchte mich da eigentlich nicht gerne dran beteiligen. Von daher wollen wir eigentlich einen Weg finden, das ernsthaft zu machen. Das bedeutet, da wo wir unser Geld reinstecken, wird auch wirklich ein neuer Baum gepflanzt, damit wir tatsächlich das CO2 auch wirklich kompensieren und nicht einfach nur über einen Zertifikatehandel das machen.
Kosten bei euch im Onlineshop, sind Retouren kostenlos oder bezahlt man?
Die bezahlt man.
Okay. Das ist ja auch so eins der Themen im E-Commerce gerade. So ein bisschen die Frage, macht man Retouren eben kostenpflichtig, um einfach dafür zu sorgen, dass ein bisschen bewusster bestellt wird und nicht ganz so viel als Retour durch die Landschaft geschickt wird?
Ja, wobei wir haben eigentlich den ganz großen Vorteil, dass wir so gut wie gar keine Retouren haben. Ein Produkt, was man von uns kauft, da erkundigt man sich vorher. Man kauft ein Imprägniermittel. Da musst du nicht gucken, nehme ich jetzt das Rote oder das Blaue oder gefällt mir das Grüne besser? Und welche Größe nehme ich denn? Passt mir das oder passt mir das nicht? Nee, da gibt's halt einfach eine Flasche und gut ist. Deswegen sind wir in der ganz glücklichen Lage, dass wir ich weiß es an Zahlen gar nicht ganz genau, aber ein verschwindend geringen Anteil an Retouren haben. Das kommt ab und zu mal vor, dass jemand sagt, ich habe das falsche Produkt bestellt und dann geht das wieder zurück. Aber auch da ist es so, wir sagen, ja, ist überhaupt kein Problem, lieber Kunde, das kannst du gerne zurückschicken. Sobald das Paket bei uns angekommen ist, schreiben wir den Betrag gut, tatsächlich. Das machen wir aber schon seit vielen Jahren so.
Okay, okay. Ja, coole Reise durch ja so ein paar Aufs und Abs und viele Veränderungen, kann man sagen, ne? Aus dem Handelsagentengeschäft ins Unternehmertum, dann ins Vendorgeschäft, dann ins Sellergeschäft. Also da tut sich wahnsinnig viel. Danke, dass du das mit uns alles so geteilt hast. Auch so deine Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit. Das Thema wird uns noch mehr an vielen Stellen beschäftigen und muss es auf jeden Fall.
Ich finde auch, es muss noch viel mehr getan werden dafür, ja genau.
Ja, eine Frage stellen wir natürlich allen unseren Gästen hier im Podcast immer zum Abschluss. Und das ist die Frage, wie viel kaufst du denn selber bei Amazon?
Ja, dass sie die Frage stellt, das habe ich tatsächlich auch schon vorher gehört, dass das auf mich zukommen wird. Ich selber kaufe kaum etwas bei Amazon. Ich selber als Privatperson bin eher jemand, der bei den anderen guckt, weil ich auch weiß, ich meine, Amazon hat 56% Marktanteil im ganzen Onlinehandel. Aber es ist nicht immer, auf den Amazon-Seiten findet nicht immer die Beratung und fachliche Informationen statt, die ich gerne hätte für meine Produkte. Und ich weiß halt aus eigener Erfahrung, dass es auch schwer ist, neben Amazon als Firma zu bestehen. Aber trotzdem gibt's halt 44% der Angebote halt auch auf Nicht-Amazon-Seiten. Und ich bin eher ein großer Freund davon, dass ich die Händler unterstütze, die halt das Geld in die Hand geben und eine eigene Webpräsenz aufbauen. Von daher bin ich eigentlich gerne, kaufe ich auch mal woanders und lass mich inspirieren, weil ich dann vielleicht auch neue Dinge entdecke, die ich bei Amazon so gar nicht entdecken würde. Also ich bin tatsächlich jemand, der eher weniger bei Amazon kauft.
Okay, verstanden. Guido, vielen Dank, dass du das so geteilt hast. Viele gute Insights dabei, durchaus auch hier und da ein paar kritische Anmerkungen. Auch das finde ich super. Auch das gehört in so einen Podcast und in so ein Gespräch rein. Deswegen danke fürs Teilen. Ich nehme noch mal die Anregung mit, dass wir, glaube ich, mal so eine Tooltime-Folge irgendwann in diesem Jahr mal gucken, ob wir die einplanen. Das war auf jeden Fall auch sehr nutzwertig. Alle Infos dazu, zu Guido, zu diesem Podcast und zu allen anderen Folgen gibt's natürlich wie immer unter amazon.de/podcast. Und wenn ihr mehr solche Gespräche hören wollt, dann abonniert uns in eurem Lieblings-Podcast-Player. So viel dazu. Danke, Guido, und schöne Grüße an dich und dein Team.
Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, macht's gut. Vielen Dank.
Sehr gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.